Hallo und herzlich willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft. Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und kreative Ideen für die Energieversorgung von morgen. Und das verständlich, offen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Mein Name ist Sebastian Seyer und bei mir ist heute Dr. Sören Patzak, seines Zeichens Partner für Digitalisierung bei BET. Hallo Sören.
Hallo Sebastian, ich freue mich.
Die Sonne lacht, das Pfingstwochenende steht vor der Tür und wir sprechen heute über die strategischen Herausforderungen im Rahmen der Energiewende, insbesondere für kleine und mittlere Stadtwerke.
Ganz genau. Gut 2000 Energieversorger haben wir in Deutschland, je nachdem wie man zählt. Und die allermeisten davon sind kleine und mittelgroße Stadtwerke. Und deshalb ist auch klar, ohne diese Unternehmen kann die Transformation der Energiewirtschaft nicht gelingen, können die ganzen Wenden, die gerade vor uns stehen, nicht umgesetzt werden.
Richtig. Und ein Stadtwerk, das ambitioniert vorangeht, um die Energiewende vor Ort umzusetzen, ist das Stadtwerk Tauberfranken aus Bad Mergentheim im Norden Baden-Württembergs. Und wir freuen uns heute, Ann-Kathrin Murphy bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ann-Kathrin ist Leiterin der Unternehmensentwicklung beim Stadtwerk Tauberfranken, Teil der erweiterten Geschäftsleitung und Prokuristin der Erneuerbare Energien Tauberfranken GmbH. Und wird uns sicherlich einiges berichten können dazu, was denn die Herausforderungen von kommunalen Energieversorgern heute sind. Hallo Ann-Kathrin, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sebastian, hallo Sören.
Ann-Kathrin, du bist in Bad Mergentheim aufgewachsen, hast etwas weiter nördlich in Würzburg BWL mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit studiert und parallel dazu schon damals beim Stadtwerk Tauberfranken als Werkstudentin gearbeitet. Dabei hast du auch damals schon am ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Stadtwerk mitgewirkt und das war wohlgemerkt 2012. Das ist für ein Stadtwerk, das sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, wirklich sehr früh. Zeigt aber auch, dass das Stadtwerk Tauberfranken das mit der Nachhaltigkeit schon ziemlich ernst meint, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Grundlage der Nachhaltigkeit bei uns als Energieversorger oder als Stadtwerk ist ja sozusagen das energiepolitische Dreieck Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaneutralität. Und da liegt es natürlich auch nahe, dass wir hier in Richtung Nachhaltigkeit weiterdenken und das letztendlich bei uns im Unternehmen integrieren.
Du warst danach bei der Hansestadt Buxtehude in der Nähe von Hamburg, bist dann als Klimaschutzmanagerin da tätig geworden und 2021 dann zum Stadtwerk Tauberfranken zurückgekehrt. Wir haben da was Spannendes nochmal gefunden im Buxtehuder Tagesblatt. Da war nämlich der Titel damals, der Buxtehuder Klimaschutz verliert sein Gesicht. Die Buxtehuder Klimamanagerin Ann-Kathrin Murphy verlässt die Hansestadt auf dem Höhepunkt ihrer Erfolgsgeschichte. Da wird mir etwas rot. Was sagst du dazu? Bleibenden Eindruck hinterlassen, so hört sich für mich zumindest an.
Genau, also tatsächlich muss man sagen, dass hier auch, noch der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, den die Hansestadt 2021 gewonnen hat, dem zugrunde liegt. Das war kurz bevor ich eben gegangen bin. Und dieser Nachhaltigkeitspreis hat sowohl in der Stadtgesellschaft als auch in der Stadtverwaltung eine Veränderungsdynamik generiert. Und das war natürlich auch bleibend für die Presse. Deswegen hat es mich aber gefreut, dass sie es so honoriert.
Sören hat schon gesagt, du bist danach zurück zu den Stadtwerken Tauberfranken, leitest heute eben auch das Thema erneuerbare Energien, bist für die Nachhaltigkeit zuständig und auch für die Unternehmenskommunikation. Also ein wirklich breites Aufgabenspektrum. Warum würdest du sagen, passen aber trotzdem gerade diese Aufgaben auch gut zusammen für vielleicht dann die strategischen Herausforderungen, die so ein Stadtwerk hat?
Ein zentrales Merkmal auch für kleine Stadtwerke ist es ja, dass sie mit beschränktem Personal die gleichen Herausforderungen der Energiewende meistern müssen. Und da ist es natürlich auch nahe, dass man die Themen auch kombiniert. Und das Thema Kommunikation ist letztendlich essentiell bei jeglicher Transformation, sowohl in die Mitarbeiterschaft hinein, als auch natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kundinnen und Kunden. Und wenn wir die Themen der Energiewende hier noch mit reinpacken, gerade die Wärmethemen oder auch das Thema erneuerbare Energien, dann macht es letztendlich auch Sinn, das in die Unternehmensentwicklung bei einem kleinen Stadtwerk zu packen, weil wir hier auch wirklich den integralen Gesamtblick über unsere Arbeit und unsere Herausforderungen haben.
Dann vielleicht eine ganz kurze Rückfrage mitnehmen der Bürgerinnen und Bürger, die du ansprichst. Würdest du sagen, dass es aktuell schwieriger ist vor 10 Jahren? Ist es genauso? Was verändert sich da aktuell?
Aktuell ist es schwieriger, würde ich sagen. Wir merken, und das liegt natürlich auch an geopolitischen Herausforderungen, die wir aktuell haben, dass die Bürgerinnen und Bürger schon auch eine Unsicherheit verspüren. Das merkt man natürlich durch die Ängste, die letztendlich auch aus den Konflikten heraus generiert werden, aber natürlich auch an eventuell auch einer fehlenden Vision, wie es denn jetzt weitergehen soll. Also wir merken, dass die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Energiewende ein bisschen zurückhaltender geworden sind, auch was die Akzeptanz angeht. Und das ist natürlich herausfordernd.
Du hast auch gerade die geopolitische Lage schon angesprochen. Das sind natürlich viele Themen, die da auf dem Stadtwerk gerade einprasseln, egal welche Größenordnung. Wir haben die lokalen Themen, aber haben eben jetzt auch geopolitische Konflikte, die dazu führen, dass wir extrem volatile Preise haben, gerade für fossile Energieträger. Wir haben parallel die langfristige Notwendigkeit zur Dekarbonisierung, die unverändert ist, und natürlich auch einfach die laufenden energiewirtschaftlichen Reformen in Deutschland, die die Stadtwerke auch vor relativ komplexe Rahmenbedingungen aktuell stellen. Was würdest du sagen, ist vor diesem Hintergrund euer strategischer Kompass, der auch ein Stück weit hilft, dass man gerade in so turbulenten Zeiten eben nicht die Orientierung verliert?
Das ist zum einen unsere Roadmap, unsere Vision, wo wollen wir hin, und zum anderen das, worauf sich jeder Energieversorger letztendlich auch konzentrieren sollte. Das ist das energiepolitische Dreieck, ich hatte es vorhin schon angesprochen. Und da müssen wir schauen, dass wir uns hier auch in der Balance finden. Das wird uns nicht immer gleich gelingen, es auszubalancieren, je nachdem, welche externen Effekte uns letztendlich auch betreffen. Und nun mal haben wir jetzt die geopolitische Thematik und die Thema Versorgungssicherheiten, was uns jetzt aktuell am meisten beschäftigt. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns hier wirklich auch priorisieren und fokussieren, was können wir leisten und vor allem, was sind die No Regrets, was müssen wir machen.
Das heißt aber auch, man kann schon eine gewisse Verschiebung über den Zeitverlauf sehen. Mal ist das eine Thema ein bisschen wichtiger, mal das andere, auch wenn, wie du sagst, es ja eigentlich darum geht, die drei Dimensionen des Dreiecks auch auszubalancieren.
Genau, also wichtig natürlich für uns, Versorgungssicherheit ist Gesetz, das ist für uns das oberste Credo. Aber, und das merkt man ja auch auf politischer Ebene, gibt es natürlich Schwankungen und da sind wir auch nicht befreit davon. Wenn der Trend eher wieder in Richtung fossile Energie geht, was es langfristig nicht machen wird, aber wir merken jetzt ja auch durch die geopolitischen Themen, dass es wieder einfach im Fokus der Gesellschaft ist. Und da müssen wir flexibel anpassungsfähig sein, aber, und das sage ich auch, bewusst das Ziel der Dekarbonisierung als gesetztes Ziel sehen. Und da brauchen wir Stabilität und vor allem auch Klarheit.
Verstanden. Lass uns noch ein bisschen über die besonderen Herausforderungen sprechen, die jetzt für euch als kleineres Stadtwerk vielleicht da liegen. Ne? Wir haben ja politisch gefühlt seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich die Diskussion, wie viele Energieversorger haben wir, wie viel brauchen wir, wo wollen wir hin. Jetzt reden wir viel über Kooperationen, haben da selbst ja auch eine Studie gemacht für den VKU, vor zwei Wochen veröffentlicht. Wie siehst du das jetzt, wenn du sagen würdest, wir als kleines Stadtwerk im Vergleich zu den größeren Energieversorgern, welche besonderen Herausforderungen habt ihr im Vergleich zu denen?
Also im Vergleich zu denen, wir haben eigentlich fast die gleichen Herausforderungen. Der besonders herausfordernd ist natürlich, dass wir weniger Personal dafür haben. Das heißt, wir haben die gleichen Anforderungen, müssen es aber auf wenige Schultern stemmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gestaltet sich das? Und da müssen wir ganz klar schauen, was können wir leisten, ohne uns zu überfordern? Was müssen wir vielleicht outsourcen? Wo sind Kompetenzen vielleicht auch in anderen Branchen vorhanden? Und wo müssen wir kooperieren? Du hattest es angesprochen. Das Thema Kooperation wird zentral sein. Aber auch hier ist es wieder wichtig zu schauen, was ist unsere Kernkompetenz? Und uns wirklich da auch zu fokussieren und zu schauen, wie können wir mit den anderen Lösungen oder den anderen Herausforderungen kreative Lösungen finden?
Und wenn wir in einem Streitgespräch jetzt wären und man würde sagen, gut, big is beautiful, was würdest du sagen, sind eure Stärken dann gerade als kleines Stadtwerk vor Ort?
Die Menschen. Und das kommt oft in der Diskussion auch ein bisschen zu kurz. Wir sind ein regionales Stadtwerk und das ist unser, sozusagen, wenn man es so sagen möchte, unser USP. Wir sind vor Ort, wir werden geholt, wenn ein Wasserrohrbruch ist, wenn der Strom mal unterbrochen ist auf einer Baustelle. Wir kennen die Menschen kennen uns, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überwiegend aus der Region. Das ist ein Fundus, was uns letztendlich auch durch die Energiewende trägt. Wir gehen in Streitgespräche, wir sind direkt vor Ort und so können wir es letztendlich auch schaffen, die Menschen mitzunehmen und letztendlich auch für die Energiewende zu begeistern. Auch, und das möchte ich sagen, wenn es aktuell etwas schwierig ist, aber auch der Diskussion stellen bei uns. Und da sind wir vor Ort.
Das ist auch ein Thema, was wir hier im Podcast häufiger diskutieren. Die Frage, wie bekommt man das auch hin, diesen Spagat zwischen auf der einen Seite eben vor Ort mit Menschen da zu sein, Gesicht vor Ort zu zeigen, aber gleichzeitig eben auch trotzdem es zu schaffen, Prozesse digital, automatisiert, effizient zu gestalten. Wie siehst du gerade so dieses Thema, gelingt euch dieser Spagat? Habt ihr da vielleicht auch Tipps und Tricks für andere parat oder sagst du, da seid ihr gerade auch noch dran, um zu gucken, wie man da die Balance zwischen diesen beiden Herausforderungen schafft?
Also ich glaube, perfekt ist da noch kein kleines Stadtwerk. Und da ist auch immer, und du hast es angesprochen, dieser Veränderungsprozess. Und das ist ein Vorteil von uns kleinen Stadtwerken. Wir haben flache Hierarchien. Wir sind wahnsinnig anpassungsfähig. Das heißt, wir können wirklich viel in schneller Zeit leisten. Und das ist letztendlich auch ein Qualitätskriterium, was uns dann auch ausmacht. Und ja, der Spagat, das würde ich sagen, der ist daher gar nicht so groß.
Also so ein bisschen quasi dieses Bild vom kleinen Speedboot, was vielleicht auch ein bisschen wendiger dann ist als der ein oder andere große.
Genau. Genau, und dann würde ich gerne einfach nochmal ergänzen. Und wir haben natürlich auch unsere strategischen Partner. Wir haben eine Minderheitsbeteiligung durch die Tüger, die uns letztendlich auch als Korrektiv dient und die uns auch supportet. Das heißt, wenn es gerade große politische Themen sind, haben wir da eine Stimme, die spricht. Wir haben strategische Partner im Bereich erneuerbare Energien über die Tüger erneuerbare Energien. Das heißt, wir müssen das alles nicht selbst machen. Wir können hier auch gezielt Tüger mit einbeziehen und können so natürlich auch unser Risiko streuen, jetzt mal in eine falsche Richtung zu gehen. Also weil hier sind wir permanent im Austausch und arbeiten in unterschiedlichen Projekten zusammen. Und das Schöne dabei ist, dass da ja ganz viele kleine Partnerstadtwerke dabei sind und wir so letztendlich auch niederschwellig einfach mit unseren Netzwerkpartnern kommunizieren können.
Okay, spannend. Das heißt, über Kooperation, starke Partner und so weiter, das Ganze irgendwie in die Skalierung bringen.
Ja.
Und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, ich erlebe das auch sehr häufig, dass natürlich je größer ein Unternehmen wird, dann mehr Hierarchieebene, man wird irgendwann unflexibler. Irgendwann muss man auch sehr, sehr viele Leute abholen, um was entscheiden zu können. Da sehe ich dann immer, ich sag mal eher die Vorteile von einer kleineren Organisation mit flacheren Hierarchien. Dafür braucht man natürlich auch die richtigen Leute, die so funktionieren. Wie einfach oder schwer ist das für euch, Personalrecruiting, da die richtigen Leute zu finden? Ist das viel, ich sag mal, die auch entwickeln? Holt ihr solche Leute dann gezielt von außen? Wie geht ihr dann vor?
Also wir haben einen sehr, einen Mitarbeiterstamm, sage ich jetzt mal, die schon sehr lange bei uns im Unternehmen sind, die uns auch sehr loyal sind und das ist letztendlich auch ein Vorteil. Wir haben aber auch durch die Anforderungen natürlich die Entwicklung dahingehend, dass wir mehr Personal brauchen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dass wir die Mitarbeiter entwickeln müssen. Und ich meine, jeder kennt es von uns, Veränderung bereitet Ängste, auch in der eigenen Mannschaft. Und deswegen ist es wichtig, diesen Transformationsprozess mit, und deswegen passt es auch, Kommunikation hier reinzubringen, mit einem gewissen Kommunikationskonzept und einem gewissen Mitarbeiterförderung auch zu kombinieren. Das gelingt uns nicht immer. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber es ist nun mal auch ein kultureller Wandel, weil wir als kleines Stadtwerk, wir sind auch darauf angewiesen, dass wir digitale Tools nutzen, um letztendlich auch unsere Kapazitäten dafür freizustellen, wofür wir sie auch brauchen. Und das ist auch wieder ein kultureller Wandel. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell mit so vielen Veränderungen konfrontiert, dass es unabdingbar ist, diese letztendlich auch auf den Weg mit zu begleiten und da auch die gewissen Tools an die Hand zu nehmen. Und da setzen wir auch an den Führungskräften an. Das heißt, wir müssen die Führungskräfte da auch mehr in die Verantwortung bringen, dass sie diesen Transformationsprozess begleiten.
Du hast es angesprochen. Was die Mitarbeiterinnen tagtäglich machen, ist ja letztlich die Energiewende, die Transformation wirklich ganz praktisch voranzubringen. Die bauen die Fernwärmeleitungen aus, erneuern die Stromnetze und so weiter, bauen die erneuerbaren Energieanlagen. Und gleichzeitig wissen wir, all diese Aufgaben bringen natürlich auch extrem viele neue Investitionen mit sich. Investition heißt immer, ich muss es auch irgendwie finanzieren. Ein Stück weit vielleicht über Eigenkapital, aber ganz viel auch über Fremdkapital. Habt ihr da für euch schon gute Lösungen gefunden, wie ihr euch diesem Thema Finanzierung der Energiewende, der nachhaltigen Transformation nähern könnt, sodass es eben auch dauerhaft für euch tragbar ist und sicherlich auch auf der anderen Seite für eure Gesellschafter, wenn ich eben an die Tüger denke, an eure kommunalen Gesellschafter denke?
Ja, also als oberstes Credo natürlich erstmal priorisieren, strukturieren und fokussieren. Was meine ich damit? Wir müssen nicht alle Projekte sofort machen und wir müssen auch nicht bei allen Projekten sofort die Nummer eins sein. Das heißt, wir müssen für uns wirklich schauen, welche Finanzierungen sind die No-Regret-Finanzierungen, die müssen wir machen, energiepolitisches Dreieck, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, und welche Investitionen lohnt es sich vielleicht auch noch ein bisschen zu verschieben. Und das ist eine wahnsinnig hohe Sensibilisierung, die es da letztendlich auch bedarf. Und was wir natürlich auch brauchen in der Finanzierung, weil sich eben die Investitionen verändern, kreative Lösungen. Und wir haben für uns insbesondere im letzten Jahr das Thema Bürgerbeteiligung zunutze gemacht. Wir haben zum einen die Beteiligung ausgerufen, um die Akzeptanz in der Region für die erneuerbaren Energien zu stärken und zum anderen aber auch unsere Eigenkapitalquote zu stärken. Die Bürgerbeteiligung haben wir über Genussrechte gemacht, hier in unserer Region. Und die Bürgerinnen und Bürger konnten sich mit 3,25% über 5 Jahre gesichert eben diese Genussrechte sichern. Stromkunden hatten sogar 3,75%. Da konnten wir gleich noch als Kundenbindungsinstrument die Bürgerbeteiligung nutzen. Und so haben wir Eigenkapital aufgestockt. Wir haben es geschafft, 8 Millionen Euro einzusammeln, was wir letztendlich auch, und die Projekte sind auch gezielt definiert, für die Energiewende, das ist einmal die Solarenergie zu fördern, klassisches Solarprojekt bei uns, aber auch die das Wärmenetz letztendlich zu erweitern. Das sind alles Projekte, die auch in der Bürgerbeteiligung gefixt sind, und die Bürgerinnen und Bürger haben eben die Möglichkeit, mit den Genussrechten hier letztendlich ja die Energiewende auch aktiv zu gestalten und ihren Mehrwert auch davon rauszubekommen.
Mhm. Vielleicht zum Hintergrund kurz, auch für eben Hörerinnen und Hörer, die sich nicht tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen. Das grundlegende Problem ist ja, dass die Eigenkapitalquote unter Druck gerät, wenn wir eben immer mehr Geld bei Banken aufnehmen müssen, um die Energiewende zu finanzieren. Und man eben häufig davon ausgeht, dass es so ja unter 25% Eigenkapitalquote für viele Banken dann doch schon schwierig wird, noch zu guten Konditionen Kredite zu vergeben. Und du sagtest jetzt, eure Bürgerbeteiligungsmodelle führen dann am Ende auch dazu, dass eure Eigenkapitalquote gestärkt wird, weil eben das Geld, was ihr darüber einnehmt, auch als Eigenkapital verbucht werden kann.
Genau, und da haben wir natürlich auch den Effekt. Zum einen, unsere Eigenkapitalquote wird gestärkt für die Investitionen, und wir haben natürlich dann nochmal die Option, andere Konditionen auch am Kapitalmarkt zu generieren. Und das sind natürlich Vorteile, die wir auch nutzen. Das heißt, wir müssen kreative Lösungen finden. Eine andere Option ist natürlich auch die klassische Thesaurierung. Aber ich denke, da ist es wichtig, auch für kleine Stadtwerke mal out of the box zu denken und zu schauen, gerade was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um eine Finanzierung letztendlich auch zu stemmen.
Das ist ja auch das, was man letztlich mit den Gesellschaftern, gerade den kommunalen Gesellschaftern, auch diskutieren muss, weil die natürlich eigentlich darauf hoffen, dass sie eine stabile, verlässliche, über die Jahre auch stabile Auszahlung von euch bekommen, die Ausschüttung der Gewinne. Wie wird dieses Thema bei euch diskutiert, auch im Aufsichtsrat? Sind die sich bewusst, Mensch, das kann sich auch verändern in den nächsten Jahren? Oder habt ihr ein Commitment gefunden, wo ihr sagt, wir sind uns relativ einig auf beiden Seiten, dass wir eben auch aktuelle Ausschüttungsquoten stabil halten können?
Das ist ein wichtiger Punkt, was du ansprichst. Vor allem, wir sehen ja auch, dass gerade bei den Kommunen die Haushalte nicht mehr ganz so gefüllt sind. Das heißt, fast jede Kommune hat aktuell Herausforderungen, den Haushalt hinzubekommen, beziehungsweise die Investitionen in Infrastruktur auch in der Kommune zu leisten. Wir sind an das Thema so rangegangen, dass wir in einer Klausur unseren Aufsichtsrat für die Themen sensibilisiert haben. Wir haben gemeinsam mit BET eine Dekarbonisierungsstrategie aufgestellt und haben aufgezeigt, welche Investitionen denn anstehen in den nächsten Jahren und welches Kapital wir dafür benötigen. Um hier auch schon mal zu sensibilisieren, es wird eventuell weniger werden. Wir müssen gewisserweise auch thesaurieren, aber wir müssen eben auch kreative Lösungen finden. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument, auch die Kommunen darauf rechtzeitig vorzubereiten, dass wir eben vor diesen Herausforderungen stehen. Und da bedarf es auch wieder an Kommunikation, Transparenz und frühzeitiger Einbindung, auch der Gremien.
Mhm. Und gleichzeitig haben wir das Thema, dass sich das Geschäft ja auch grundlegend verändert, eben durch die Dekarbonisierung, weil das Erdgas nach und nach wegfallen wird. Deswegen große Erlöse wahrscheinlich auch bei euch in Zukunft wegfallen werden und das Ganze kompensiert werden muss. Wahrscheinlich ist auch das eine der großen strategischen Rollen, die dann die Erneuerbaren für euch einnehmen.
Ja, unter anderem. Also letztendlich ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft daraus, dass wir auch als kleines Stadtwerk diversifizieren müssen. Das heißt, wir müssen schauen, welche anderen Geschäftsfelder können wir letztendlich auch nutzen, um auch zukünftig Erlöse zu generieren. Sei es im Bereich der erneuerbaren Energien, aber sei es auch durch Energiedienstleistungen. Das heißt, wir müssen uns als Stadtwerk auch nochmal auch in unserer Vielfalt letztendlich neu definieren und vor allem muss das letztendlich auch beim Kunden ankommen. Und nochmal energiepolitisches Dreieck, wir müssen letztendlich auch immer schauen, dass es bezahlbar bleibt.
Was wir aus strategischer Perspektive sehen, ist genau dieser Punkt, was du angesprochen hast, man muss diversifizieren. Gleichzeitig ist aber immer die große Frage, die, glaube ich, viele Stadtwerke noch haben, was ist denn am Ende das Geschäftsmodell oder sind vielleicht die mehreren Geschäftsmodelle, die aber auch wirklich wirtschaftlich Spaß machen? Also viele Unternehmen, habe ich den Eindruck, versuchen gerade schon in unterschiedliche Themenbereiche reinzukommen, ob es die private oder öffentliche E-Mobilität ist oder eben auch das Prosumer-Geschäft, PV-Anlagenvertrieb, verschiedene Sachen, wo aber doch der Eindruck ist, der ganz große Gewinnbringer ist bisher keins von denen. Hast du da was bei euch aus dem Portfolio, wo du sagst, das macht eigentlich am meisten Spaß als neue Lösung?
Als neue Lösung sozusagen erstmal noch nicht. Was wir natürlich merken ist, wir haben ein Naturwärmekraftwerk, das haben wir 2012 in Betrieb genommen. Das erweitern wir kontinuierlich, wir verdichten nach. Das bereitet uns mittlerweile viel Freude. Auch wirtschaftlich. Was aber natürlich klar ist, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind auch in der Hinsicht natürlich abhängig davon, was wir für Rahmenbedingungen haben. Auch, und das sehen wir auch in den aktuellen Diskussionen jetzt rund um das EEG und das Netzpaket, was wird denn auch politisch getrieben? Weil die Geschäftsfelder sind natürlich auch davon abhängig, welche Rahmenbedingungen, welche Anreize und welche Fördermittel wir letztendlich auch dafür bekommen. Und wir kleine Stadtwerke, natürlich, wenn wir diese Diversifizierung vornehmen, müssen uns natürlich auch darauf verlassen können, dass diese Richtung letztendlich auch stimmt. Wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann schreiben wir nicht in 5 Jahren ab. Dann müssen wir schon davon ausgehen, dass uns letztendlich diese Investition langfristig auch wirtschaftlich zugutekommt.
Du hast natürlich selber den optimalen Übergang hier mir vorgelegt. Wenn man eine Prokuristin erneuerbare Energien hier sitzen hat, dann würde ich jetzt natürlich die Fragen mal stellen, wie ihr denn dazu steht, was jetzt im EEG, was gerade im Prinzip verhandelt wird, so vorgesehen ist. Wenn es gut läuft, dann geht das ja in 5 Tagen durchs Kabinett. In der EEG-Novelle haben wir Themen wie Direktvermarktung für kleinere Anlagen, keine Einspeisevergütung mehr für Anlagen unter 25 kW. Wir haben Themen wie Redispatch-Vorbehalt, Contracts for Differences und so weiter und so fort. Wie schätzt ihr das ein für euer Geschäft? Und daran vielleicht anknüpfend die zweite Frage, was tut ihr, um euch einzubringen, das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, nachzuschärfen?
Tatsächlich ist das EEG bei uns in aller Munde, insbesondere natürlich auch im Netzbetrieb. Du hattest das angesprochen bei den Kleinanlagen. Wenn es darum geht, die kleineren Anlagen eben auch in die Direktvermarktung zu bekommen, das beschäftigt insbesondere unser Netz. Was ich jetzt tatsächlich für die Großanlagen schwierig finde, und das ist das, was mich tatsächlich auch sehr umtreibt, ist das Thema Redispatch-Vorbehalt. Wir sind hier natürlich im Süden sehr sonnenlastig. Wir haben auch gewisse Spitzen. Wir hatten es jetzt am 1. Mai, das hat, glaube ich, das ganze Land gesehen. Auch einfach zu viele Spitzen. Wir sind im Landkreis tatsächlich auch Vorreiter, was der Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, auch in Verbindung mit Windanlagen. Dieser Redispatch-Vorbehalt in diesen kapazitätslimitierten Gebieten, das wäre tatsächlich für uns auf jeden Fall eine Relevanz. Und ich hoffe mal nicht, dass das so kommen wird. Zum EEG ist es so, diese Contract for Difference, ich glaube, damit können auch Projektentwickler, können wir auch gut mit umgehen. Was für uns letztendlich eben wichtig ist, ist einfach die Planbarkeit. Wir müssen gucken, dass wir die Projektkosten, die wir generieren, dass wir da die auf der Erlösseite letztendlich die Erlöse so hinbekommen, dass wir ein erneuerbaren Energienprojekt, ein PV-Projekt oder ein Windprojekt auch wirtschaftlich darstellen können. Und dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Und da gefährdet der Redispatch-Vorbehalt das Thema. Aber die Contract for Differences, ich glaube, da kann man sich als Projektentwickler auch daran orientieren. Das kann man auch mit einpreisen. Es ist auch aus meiner Sicht in Ordnung, wenn sich Projektentwickler an den Systemkosten beteiligen. Aber es muss, wie gesagt, verlässlich und kalkulierbar sein. Also das Schlimmste, was uns aktuell passieren kann, und das merken wir an den Projekten, die haben wir eigentlich on hold gestellt, solange die regulatorischen Rahmenbedingungen noch nicht klar sind, ist, dass wir nicht planen können und vor allem die Investitionen letztendlich auch nicht mehr reinholen können.
Das ist erstens spannend, also dass sich das auch operativ bei euch dann direkt jetzt auswirkt auf die Projekte in der Pipeline. Interessanterweise ist die Einschätzung zum Redispatch-Vorbehalt ja eine, die, ich sag mal, 90% der Branche teilen, würde ich sagen. Heißt aber unterm Strich nämlich tatsächlich mit, wenn das so kommt, wie es jetzt gerade geplant ist, dann hätte das wahrscheinlich Einschnitte auch im Projektgeschäft für euch zur Folge.
Würde ich davon ausgehen, ja. Ja. Also genau müssten wir es natürlich nochmal prüfen, aber aktuell, weil wir einfach auch ein sehr, ja, sehr sonnen- und windreicher Landkreis sind im Süden, könnte ich mir gut vorstellen, dass da das ein oder andere Projekt eventuell nicht in die Umsetzung kommt.
Mhm. Jetzt haben wir eine ganze Reihe an Themen schon gestriffen. Wir haben über die Herausforderungen gesprochen, die sich grundsätzlich ergeben. Wir haben über das Thema Mitarbeiter mitnehmen gesprochen, eure Vorteile auch als kleines Stadtwerk, die ihr dabei habt, und eben die Herausforderungen beim Thema EEG. Vielleicht nochmal grundsätzlich gefragt zum Abschluss, wenn man das zusammenfassen müsste, um zu sagen, was sind so vielleicht die drei Punkte, wo du dir wünschst, dass vielleicht die Rahmenbedingungen da nochmal nachgeschärft werden, damit ihr eben gerade als auch mittleres Stadtwerk langfristig erfolgreich bleiben könnt. Was wären diese drei Punkte?
Also zum einen natürlich die Verlässlichkeit und der planbare Rahmen. Also ich glaube, das sind wir uns auch in der Branche einig. Es gibt auch für die Menschen vor Ort nichts Schlimmeres als Unsicherheit. Das heißt, klare Vorgaben, wir müssen damit kalkulieren können. Das ist ein zentraler Punkt. Bürokratieabbau, das hört man auch immer wieder, ist aber natürlich für uns auch essentiell. Also das heißt, ob es jetzt im Genehmigungsverfahren geht, oder auch, ich sag mal, das beste Beispiel, ist jetzt auch im Bereich Wind, werden drei Schritte vorgemacht und dann werden wieder zwei zurückgemacht. Da einfach Bürokratieabbau, das würde uns vieles erleichtern. Und natürlich dann auch, dass wir die passenden Finanzierungsunterstützungen bekommen, sprich Fördermittel für die Investitionen, die letztendlich auch anstehen. Weil wenn wir die Energiewende hinbekommen sollen, dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen an Fundus, damit wir kleine Stadtwerke das auch vor Ort umsetzen. Und ich glaube, diese Botschaft möchte ich einfach nochmal gerne bringen. Wir brauchen gerade aus den Gründen der Akzeptanz auch die kleinen Stadtwerke vor Ort. Weil letztendlich sind es die Menschen, die die Energiewende tragen müssen und die letztendlich auch dafür verantwortlich sind, dass sie gelingt. Und das kriegen wir einfach nur hin, wenn wir die direkte Verbindung dazu haben. Und ich denke, das sind wir als Stadtwerke vor Ort einfach auch prädestiniert dafür.
Super, wunderbar. Und dafür hast du gesagt, brauchen wir Planbarkeit, Bürokratieabbau und eben die richtigen Rahmenbedingungen für die Finanzierung. Das quasi als Schlusswort für unsere heutige Folge. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge auch schon angekommen. Vielen Dank an Katrin, dass du dabei warst. War ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank euch.
Das war unsere heutige Folge von BET Energie weiter denken. Aber Sören, bevor du gleich auf die Shownotes verweisen darfst, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich komme dieses Jahr ja in den Genuss einer sogenannten Lifestyle-Teilzeit.
Dein Sabbatical steht vor der Tür. Jetzt erinnere ich mich.
Genau, von Juni bis August werden deswegen nur Lukas und du deshalb hier moderieren, während ich abwechselnd auf Reisen gehe oder auch die Füße hochlege.
Ich gönn's dir natürlich und ich hoffe, du hast viel Spaß und kommst danach natürlich mit voller Energie wieder für die nächsten Folgen.
Das werden wir genauso machen. Danke auch euch und jetzt darfst du noch ein bisschen Werbung für unseren Podcast machen.
Ja, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast natürlich. Teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Wir freuen uns außerdem immer über Anregungen und Feedback zu unseren Folgen. Die Kontaktadresse findet ihr unter bet-consulting.de/podcast. Könnt uns natürlich gerne auch bei LinkedIn schreiben. Und alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.